Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Vielleicht ist es Ihnen ja auch bereits bei dem einen oder anderen Projekt so gegangen. Das Projekt hat seinen Lauf genommen. Früher oder später läuft es in ein Problem und es heißt intern, wir haben nicht genügend Leute, um das rechtzeitig fertigzustellen. Fachkräftemangel ist momentan in aller Munde. Sehr häufig suchen dann Unternehmen händeringend nach neuen Kräften, die diese Projekte unterstützen können. Unser Gesprächspartner heute sagt allerdings, in den meisten Fällen oder in sehr vielen Fällen haben wir überhaupt kein Personal- oder Fachkräfteproblem. Es gibt vielmehr ein Priorisierungsproblem. Wie meint ihr das? Woher kommt das? Und wie könnte man das auch mit alternativen Ansätzen und Lösungen angehen, so ein Problem? Um diese Fragen zu beantworten und um uns darüber etwas eingehender zu unterhalten, darf ich recht herzlich Marco Alberti bei uns begrüßen. Er ist OKR-Experte und Gründer und Inhaber der Unternehmensberatung Murakami. Marco, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets.
Sebastian, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Jetzt habe ich dich einleitend schon ein bisschen als OKR-Experte vorgestellt, aber vielleicht ist das noch nicht jedem da draußen ein Begriff. Vielleicht in deinen eigenen Worten ein bisschen ausgeführt. Was ist OKR eigentlich genau?
Ja, gerne. Also OKRs ist ein Framework, was durch die unterschiedlichen Startups und am Ende auch Google sehr trendig geworden ist. Und wir haben das irgendwie vor über 10 Jahren entdeckt und dann festgestellt, so, das ist sehr spannend. Und es geht, wie der Name sagt, Objectives und KRs, Key Results, also um Ziele und Schlüsselergebnisse. Und damit kann man aus unserer Perspektive ein Unternehmen ziemlich gut ganzheitlich steuern, nämlich indem man rausfindet, was sind denn eigentlich die sinnvollsten nächsten Schritte, die wir tun müssen und die am meisten Erfolg versprechen mit den Ressourcen, die wir haben. Und da wir das ganz oft beobachten durften, dass meistens die Ausrede war am Ende oder die Begründung, ist gar keine Ausrede, wir haben nicht genug Ressourcen, um die Ziele zu erreichen, aber die Ressourcen, die im Vorfeld schon klar waren, haben wir versucht zu erforschen, woran das denn liegt. Und unserer Beobachtung nach ist es meistens ein Priorisierungsproblem. Und deswegen haben wir uns dann sehr tief mit dem Thema OKRs, Ziele und Priorisierung beschäftigt.
Also wie beeinflusst denn diese Ressourcenknappheit die Priorisierung in solchen Projekten? Beziehungsweise was stellst du denn häufig fest, was in solchen Projekten schiefläuft?
Also wenn man mal so eine OKR-Einführung beobachtet, so mit ein bisschen Abstand und über mehrere Unternehmen hinweg, dann stellt man fest, dass so der durchschnittliche Zielerreichungsgrad so, wenn man es denn messen kann, am Anfang bei 30% liegt. Und wenn man so Zahlen nimmt, die Softwareanbieter zum Beispiel veröffentlichen, dann liegt das so ungefähr bei 50% auf die vereinbarten Key Results. So, das heißt ja eigentlich, dass man sich schon ein bisschen verplant hat, weil meistens fallen ja unterwegs nicht die Ressourcen weg, sondern man hat sich im Umkehrschluss, wenn die Ressourcen weiter so sind, wie sie vorher waren, wahrscheinlich zu viel zugemutet oder zugetraut. Und das ist ja das Spannende, weil das kann ich anfangen zu ändern. Wenn ich nur 10 Entwicklerinnen zum Beispiel habe, kann ich ja nicht plötzlich 12 oder 20 draus machen, weil das gibt der Rahmen nicht her, das gibt der Markt nicht her. Ich finde die Leute nicht, irgendwo bin ich da limitiert, aber ich kann besser verstehen, wie viel lässt sich denn eigentlich mit den 10 Personen zum Beispiel wirklich realisieren. Und was bringt eigentlich am meisten, damit ich die Entscheidung im Vorfeld besser treffen kann, damit die Ressourcen so eingesetzt sind und vor allen Dingen da eingesetzt sind, wo sie am meisten wirken. Und das liefert der Prozess dann über die Zeit, dass die Diskussion darüber geführt wird, was bringt uns denn am meisten und was erfordert das denn jetzt eigentlich so ganz genau und wie anstrengend wird das?
Sollte das nicht so ein grundsätzlicher Gedanke sein, zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich habe hier 10 Entwickler, mit den 10 Entwicklern kann ich dieses Projekt in 3 Monaten bewältigen? Oder was läuft da meistens in der Denkweise schief?
Sollte und ist auch in Fällen, aber wenn man dann drauf schaut und sagt, was ist denn dann wirklich durch die Tür gegangen, dann ist es halt deutlich weniger. Und das liegt meistens daran, dass entweder die Komplexität unterschätzt wurde oder ganz häufig, dass gar nicht genau klar war, was steckt denn da dahinter? Also dieses klassische Phänomen, hey Sebastian, wir brauchen mal eine App, könnt ihr doch machen, oder? Mit euren 10 Entwicklerinnen. Das ist doch kein Problem, oder? Sagt jetzt jemand aus dem Marketing oder ein CEO. Was jetzt genau die App irgendwie können soll, was die bringt, hat man sich vielleicht auch vorher noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Und deswegen ist eigentlich der Deal total invalide, weil ich kann auch schlecht einen Kaufvertrag mit dir über ein Auto machen, ohne genau zu definieren, was ist denn eigentlich das Auto, was ich dir verkaufe. Und da steckt schon ein großer Teil drin, dass ganz viel über Ressourcen gesprochen und verhandelt wird, ohne eigentlich genau die Determinanten zu klären, was soll denn am Ende rauskommen und vielmehr, wenn wir das wissen, was soll denn das eigentlich bringen? Und das einzuschätzen, wäre quasi naheliegend, aber ist gar nicht so oft in der Qualität vorhanden, wie man sich's wünschen würde.
Mhm. Liegt es dann einfach nur daran, dass von vornherein einfach nicht genügend Informationen bereitgelegen sind, was ein Projekt alles umfassen soll, dass im Laufe des Projekts viele Sachen dazukommen, die ursprünglich gar nicht im Aufgabenbereich war? Oder ist es tatsächlich ein grundsätzliches von Schritt 1 an falsch geplantes Kosten- und Aufwandseinschätzungsproblem?
Wie so oft würde ich sagen, liegt die Antwort in beidem, also in beiden ein Stück weit. Das eine ist ein wirkliches, man hätte es besser wissen können, wenn man es besser geschätzt hätte. Das andere ist vielleicht so ein bisschen missinterpretierte Agilität, nenne ich es mal. Mhm. Weil was wir schon feststellen ist, dass ganz oft dieses, ich sage das, was rauskommen soll und du mit deinem Team entscheidest jetzt ganz frei darüber, das Wie und das interessiert mich gar nicht mehr. Und dann wird man oft in so eine Ecke quasi gedrängt oder stellt sich da selber irgendwie hin, wo man dann feststellt, naja, aber ohne eine konkrete Vorstellung zu dem Wie zu haben, wenn wir das verabreden, dann wird es ja sehr schwammig. Und das ist, glaube ich, eine der Lösungen, dass man mit OKRs ganz klar darüber diskutieren kann, was soll denn da rauskommen, was soll denn das bringen und wie könnte der Weg sein. Aber das heißt nicht am Ende, dass wir genau beschreiben, wie der Weg, den wir am Ende auch gegangen sein werden, aussieht, sondern nur Stand heute, wie der Weg aussieht, den wir gehen könnten, also einer. Und damit haben wir zumindest mal eine realistische Vorstellung davon, wie viel Aufwand ist denn das eigentlich? Wenn ich nur von dem reinen Wunsch komme, und das kann ja jeder bei sich selber so ein bisschen feststellen, dann habe ich natürlich immer das Bestreben, das hätte ich gerne. Aber wenn ich am Ende gewusst hätte, wie anstrengend es war oder respektive wie teuer, wie viel Geld es mich gekostet hat, dann real oder wie viel Zeit, dann hätte ich es mir vielleicht doch anders überlegt. Und das versuchen wir quasi explizit zu machen, bevor jemand anfängt zu arbeiten. Wie anstrengend wird das? Wie teuer wird das? Was wird das ungefähr bringen, damit ich hier ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag habe? Und dann kann ich anfangen, Entscheidungen zu treffen und darüber auch die knappen Ressourcen so ein bisschen zu dealen, die einen gegen die anderen im Trade-off quasi gegeneinander laufen zu lassen und dann die Entscheidung zu treffen.
Klingt ja lustig, dass du in dem Zusammenhang ganz speziell Agilität erwähnst, weil das ja in den letzten Jahren sehr häufig so ein Modewort war. Wir müssen agiler werden, wir müssen flexibler werden, wir müssen raus aus den absolut starren Ablauf- und Umfangsplänen, damit wir ja in der Lage sind, schnell auf verändernde Bedingungen reagieren zu können und dergleichen. Das heißt, ist jetzt da das Problem, dass viele den Agilitätsbegriff falsch verstehen, dass sie zu agil sind, zu wenig Zügel anlegen?
Ja, also Agilität heißt ja nicht Planlosigkeit. Heißt nur, ich habe einen Plan und bin bereit, den zu ändern. Heißt aber nicht, es gibt keinen, ich habe keine Idee, ist ja im schlechtesten Fall die Aussage. Ich hätte einen frommen Wunsch, aber keine Idee, wie ich das hinkriegen soll. Und das beobachtet man schon gerade in so einem Management-versus-Team-Diskurs relativ häufig, dass genau das Thema ist, dass es dann gar nicht mehr um den Plan geht, wie es könnte es denn gehen, sondern einfach nur noch, ja, ihr macht das schon und davon möglichst viel und möglichst schnell. Und das ist halt zu unterkomplex in der Betrachtung, weil man muss sich natürlich schon die Details angucken mit gegenseitigem Verständnis, damit man dann wirklich drüber diskutieren kann, wie viel Ziel ist denn eigentlich realistisch und worauf setze ich, weil das ist es uns wirklich wert in dem Trade-off.
Das heißt, man braucht also eine notwendige Balance, Agilität mit Plan sozusagen.
Ich glaube, also der Plan gehört schon immer zur Agilität dazu, den wegzulassen, ist eine Interpretationsform, die sich mir nicht erschließt. Also ich glaube nicht, dass man da was dazufügen muss. Ich glaube, es gehörte schon immer dazu. Es ist nur manchmal der Bequemlichkeit halber weggelassen, weil wenn es so funktionieren würde, dass ich dir eigentlich nur sage, was ich haben will, ohne mich dann da weiter auseinandersetzen zu müssen, wie es auch kommt. Und wenn ich dann einfach nur dreimal sage, ich hätte das gern und zwar schnell, und es würde auch passieren, dann würde ich das ja auch machen. Das ist ja viel angenehmer. Trifft sich halt nur in der Realität meistens nicht so gut, dass es dann auch wirklich passiert. Und wenn es nicht passiert mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dann muss man halt doch leider den Deckel aufmachen und mal da drunter gucken und sagen, okay, jetzt lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken, wo stecken wir dir denn die Energie rein und wie viel davon ist denn hier wirklich gut investiert?
Machen wir mal einen kurzen Schritt zurück, kommen wir nochmal auf dieses Thema Kosten- und Aufwandsanalyse zurück. Das ist ja dann eigentlich von Anfang an bereits notwendig oder in der ganz frühen Phase der Projektplanung auf jeden Fall schon mal notwendig. Wie gehe ich das am besten an, dass ich da schon einen guten Überblick habe, dass ich meine vorhandenen Ressourcen effektiv nutze? Meistens habe ich ja nicht nur ein Projekt auf einmal am Laufen, ich habe ja noch eines, das bereits läuft oder ein zweites, das sich bereits ankündigt. Also wie gehe ich das am besten an? Was sind das für Prozesse?
Der OKR-Prozess gibt dir einen ziemlich guten Anhaltspunkt dafür, rauszufinden, was du auf der Haben-Seite hast. Denn er sagt ja, diese Objectives, die sollen qualitativ sein. Also hier beschreibe ich sehr genau, was ich bekomme. Also was ich wirklich an Outcome erzielen will. Was sollen das bringen am Ende? Und durch die Key Results, die sind messbar, das sind messbare Ergebnisse, die beschreiben quantifiziert sehr genau, was glaube ich denn, was der Output sein muss, damit dieser Outcome auch wirklich eintrifft. Und damit habe ich ja schon auf der Haben-Seite sehr viel gewonnen. Das heißt, ich kann schon sehr konkret sagen, was ist der Outcome, den ich erzielen will mit den Ressourcen, die ich hier reinstecke. Und da es ein OKR-Set für einen Verantwortungsbereich gibt, also nennen wir es mal dieses virtuelle Entwicklerteam, was wir vorhin da uns ausgedacht haben, dann hat dieses Team ja nur ein OKR-Set. Und das heißt, innerhalb dieses OKR-Sets muss ich jetzt sagen, wie viel Objectives kann ich denn eigentlich realistisch hinbringen? Und man sagt so, 5 Objectives mit 4 Key Results ist eine gute Maximalgröße. Das heißt, ich muss also die Sachen, die ich versuche zu erreichen, in maximal 5 Objectives aufdrücken können. So, idealerweise 4 oder vielleicht auch nur 3, weil dann ist der Fokus irgendwie deutlich stärker und die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass das auch wirklich passiert. So, und das heißt, ich muss überhaupt meine Projekte erstmal übersetzen in nicht, was will ich denn tun, sondern was will ich denn, dass rauskommt und was soll denn das bringen? Und das habe ich auf der OKR-Seite dann relativ gut in meinem OKR-Set abgebildet. Und wenn ich das habe, kann ich noch eine kleine Gegenrechnung machen und kann sagen, so, jetzt kenne ich hier meine Key Results, jetzt gehe ich mal mit so einer, wir nennen das T-Shirt-Size-Brille da drüber und schaue mir mal an, wie groß sollten das einzelne Thema oder könnten das Thema sein, was dahinter steckt, um diesen Output, den ich hier versuche zu adressieren, hinzukriegen. Und dann kann ich ja sagen, im ersten Quartal mache ich nur mal so eine grobe Schätzung und dann habe ich ja relativ die Werte von den letzten Quartalen und kann mir immer wieder sagen, ah, guck mal hier, da haben wir irgendwie so und so viele Themen, 3L, 2S, 2M, das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Sollten wir mal mit weniger versuchen, um da über die Dauer natürlich ein Gefühl für zu kriegen, wie viel geht denn wirklich rein in das Team. Und dann kann ich natürlich auch jedes Mal sagen, dieses Thema, was wir uns jetzt hier vornehmen, war das eher so wie das hier vom letzten Quartal, dass das wirklich ein S-Thema war oder war das eigentlich eher so viel wie das? Und das war dann ja eher ein L- oder ein XL-Thema. Und durch diesen Bezug kriege ich natürlich langsam ein ganz gutes Gefühl dafür, wie viele Ressourcen habe ich denn eigentlich zu verteilen.
Dass man sich selbst den Anspruch stellt, oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen weniger machen. Das klingt ja oft so, meistens neigt man ja doch dazu, dass man irgendwie sagt, ach komm, können wir nicht doch irgendwie noch ein Objective mehr unterbringen? Ah, jetzt war dieses Jahr schon eigentlich ganz ordentlich. Können wir nicht noch 10-15% mehr rausholen im nächsten Jahr?
Kann man versuchen. Klappt nur in der Regel nicht. Ich habe ein ganz schönes Bild und zwar, jeder von uns kennt doch die Situation, umzuziehen. Und dann kommt es irgendwann zum Bücherregal. Und dann stellt man fest, so, ach, jetzt hat man über die Jahre ein paar Bücher angehäuft und jetzt muss man die umziehen. So, und die tut man alle in eine Kiste. Und dann stellt man fest, wenn die Kiste voll ist und man Deckel drauf macht, ach Mensch, das ist ja ganz schön schwer und wahrscheinlich auch gar nicht so stabil. Beim ersten Umzug gehst du hin und sagst, naja, komm, jetzt ist die Kiste schon voll, jetzt machen wir es schon. Und dann, wenn es blöd läuft, regnet's und auf dem Weg nach draußen haut sie den Boden von der Kiste irgendwie raus und deine ganzen Bücher liegen auf der nassen Straße. Hat man mal beobachtet. So, und jetzt ist ja der Vorteil, lass doch nicht nochmal so versuchen. Das hat schon mal nicht so gut geklappt. Lass doch lieber kleinere Pakete packen und dann so dafür sorgen, dass die Kisten auch ganz auf der anderen Seite ankommen, und zwar die richtigen. Weil wenn du sagst, jetzt habe ich aber so viele Kisten, die passen nicht alle in einen Umzug. Und ich kann vielleicht, wenn du ein bisschen weiter umziehst, dann kannst du mit der ersten Fuhre, kriegst du nicht alles hin. Und du kommst auch nicht sofort wieder zurück und kannst weiterfahren. Also musst du dir ja überlegen, was will ich denn am Ende wirklich, wirklich in der Wohnung haben? Und wenn du dann nur Bücher und was weiß ich was hast, dann wird es vielleicht ein bisschen ungemütlich. Von daher wäre es ganz gut, wenn man die Kisten priorisiert, die sowas wie eine Matratze, eine Bettdecke, einen Teller, eine Gabel, ein Licht. So. Und das ist ja so ein bisschen die Grundidee. Wenn ich es schaffe, mehr rüber zu kriegen, natürlich sehr gerne. Aber wenn ich dann die falschen Kisten da drüben habe und die ich wirklich brauche, nicht, dann habe ich ja nichts gewonnen. Und deswegen versuchen wir, dieses Priorisieren wirklich so zu machen, dass man auch die Sachen erstmal nicht anfasst, die nicht essentiell sind. Und wir sagen, okay, es ist die Kunst, die richtigen Dinge nicht zu tun. Dann gucken wir uns immer an und sagen so, was ist denn das für ein blöder Satz? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich will ja die richtigen Dinge tun. Es kommt aus der Ecke, dass die falschen Dinge nicht zu tun, ist einfach. Also wenn ich dir sage, wir haben 3 Ziele, 2 davon sind super, 1 ist total blöd, lass das mal nicht machen, dann haben wir ja gar kein Problem, weil das würde ja niemand von uns automatisch machen wollen. Die spannende Frage ist ja zwischen den guten Zielen, die richtig und sinnvoll sind, sich zu entscheiden und dann zu sagen, jetzt ist A, B und C gut, richtig und sinnvoll, halt nur nicht alles gleichzeitig. Also die Kunst besteht ja darin, C dann nicht zu tun, obwohl es gut und sinnvoll ist. Halt nur nicht jetzt. Und das ist genau das Spiel, was dir dieser OKR-Prozess versucht näher zu bringen, zu sagen, ja, ich weiß, macht total Sinn, fass es aber trotzdem nicht jetzt an, damit die anderen Sachen nutzenstiftend auf dem anderen Ende des Umzugs ankommen.
Es sollte ja offensichtlich sein, aber jetzt zäume ich trotzdem mal das Pferd ein bisschen von hinten auf. Was ist jetzt dann deiner Ansicht nach, wenn diese Einschätzung nicht gemacht wird? Was sind die Konsequenzen aus dem Priorisierungssystem? Außer, dass man irgendwie den Schrei hört, jetzt fehlen uns wieder die Leute.
Du meinst, wenn man nicht diese schwierigen Entscheidungen trifft?
Richtig.
Naja, also um in dem Bild zu bleiben, dann hast du halt eine Menge aufgeweichte Kisten und nur Sachen auf der anderen Seite in deiner Wohnung, die du vielleicht nicht unbedingt brauchst. Um es in der Realität.
Ich habe einen Vorfall geholt bei der ganzen Aktion.
Was in der Realität du beobachten kannst, ist natürlich, es gibt ja meistens einen natürlichen Engpass und der ist gar nicht so selten, zum Beispiel in einem IT-Department. So, und wenn die Leute dort dauernd mit unrealistischen Zielsetzungen konfrontiert sind, dann passiert eine Sache, ich überfordere die maßlos, ich stelle sie vor Konflikte, die sie selber nicht lösen können und das ist massiv unfair, weil jeder kommt und sagt, mein Thema ist total wichtig, könnt ihr mir helfen? Und alle sagen so, ja, versuchen wir, aber es geht einfach nicht. Das heißt, wir überfordern Leute, wir lassen Leute Sachen, die, wenn man sie priorisieren würde, schon erkennbar nicht funktionieren, trotzdem versuchen zu realisieren, was nicht sonderlich gut für die langfristige Gesundheit und Stimmung ist. Und gleichzeitig überlassen wir leider damit auch die Entscheidung dem Zufall oder dem Lustprinzip. Also entweder entscheidet dann ein pfiffiger CTO und sagt, das da bringt, glaube ich, mehr als das. Das wäre dann noch ein bisschen okay, ist ein bisschen Verschiebung von Machtverhältnissen, aber damit könnte man vielleicht noch leben. Im schlechtesten Fall machen die Leute das, wo sie irgendwie sich mehr angezogen fühlen oder wo sie mehr Sympathie für haben oder wo es weniger Widerstand für gibt. Und das sind erfahrungsgemäß nicht die wichtigsten und dringendsten Themen. Das ist wie wenn du sagst, ich müsste die Wohnung aufräumen oder die Steuererklärung machen. Kannst du schon beobachten, was meistens passieren wird? Was gibt mehr Ärger, wenn es nicht gemacht wird? Die ungeputzte Wohnung ist wahrscheinlich das kleinere Übel in dem so. Und das passiert ja dann im Großen auch. Und das sollte man versuchen zu verhindern, indem man die Entscheidung eben aktiv trifft und nicht passiv dem Zufall oder irgendwelchen anderen Dynamiken überlässt.
Das heißt, es muss also ganz klar umrissen sein und auch jedem Beteiligten vollkommen klar sein, das sind die Personengruppen und die Abteilungen, die ich für das Projekt wirklich benötige. Und es muss jedem Einzelnen auch klar gemacht werden, hey, das ist wichtig. Also
absolut.
Mach jetzt nicht den Text schön, sondern sorg dafür, dass erstmal das Gerüst steht, so ungefähr.
Ja, und das kriegen wir extrem gut natürlich hin, indem wir über diese Objectives und die Key Result ganz klar machen, was soll das eigentlich bringen? Und dann kann sich ja jeder bei seiner eigenen Handlung immer die Frage stellen, zahlt das auf dieses Result ein und wird das zu dem Nutzen führen, den wir in dem Objective definiert haben? Oder ist das jetzt gerade nice to have? Und manchmal, also kenne ich ihn natürlich auch, hat man auf manche Sachen ja einfach auch Lust. Also wenn man irgendwie rausfindet, dass GPT gerade ein Update gemacht hat, dann friemelt man an irgendeinem Chatbot rum. Warum? Weil es irgendwie spannend ist. Aber zahlt es auf die Sachen ein, die man gerade so wirklich vor sich herschiebt? Ja, vielleicht nicht. Und das muss man sich dann wirklich fragen. Tun die Sachen eigentlich den Effekt, den wir von ihnen brauchen, oder gibt es eine andere Motivation dahinter? Weil was du selten beobachtest, ist, dass Leute faul in der Sonne liegen, sondern Teams sind ja gefordert bis überfordert mit sinnvollen Sachen, nur halt vielleicht nicht gerade für den Moment die sinnvollsten. Und das versucht man zu lösen.
Lässt das dann überhaupt noch Spielraum für zusätzliche Sachen on top, also dass man irgendwie experimentiert, dass man versucht, ist man nicht dann darauf angewiesen, dass man mit den wenigen Ressourcen, die man hat, unbedingt Erfolg hat, um über die Runden zu kommen?
Naja, es ist ja eine bewusste Entscheidung. Und wenn du sagst, also es ist ja so eine Sache, wenn wir zum Beispiel gar nichts mehr lernen und mit gar nichts mehr experimentieren, dann haben wir vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren ein Problem, weil dann ist unsere Technologie veraltet oder unsere Kunden mögen uns nicht mehr, weil wir ihnen immer nur das alte Zeug erklären oder. Also scheint ja eine strategische Komponente da drin zu sein, zu sagen, ich beschäftige mich mal mit neuen Dingen, ich probiere mal neue Technologien aus und so weiter. Strategie musst du dir natürlich aber gerade leisten können. Und das heißt, das ist eine Investitionsentscheidung. Wenn ich sage, wenn ich dann heute jetzt ein bisschen mit meiner Ressource experimentiere, können wir sagen 20%, dann liefern die 20% keine neuen Features. Und das ist ein Preis, den ich dafür bezahlen muss. Kann und will ich mir den gerade leisten? Und wenn ich sage, du passt gerade super, alles super, dann natürlich, dann kann ich auch 50% meiner Zeit experimentieren. Wenn ich vielleicht sage so, die wirtschaftliche Situation gerade ist so angespannt, lass mal wenig experimentieren, lass mal viele Sachen machen, die relativ nah an unserem Core-Business sind und wo wir wissen, dass sie funktionieren, dann ist das vielleicht für die aktuelle Situation auch eine valide Entscheidung. Oder du hast zum Beispiel ein E-Commerce-Unternehmen, in dem du 60-70% deines Umsatzes im Dezember machst, weil das Weihnachtsgeschäft ist, dann experimentiert man vielleicht ausgerechnet in dem Quartal eher mal nicht. Aber im Januar, wo dann Flaute ist, kannst du ganz viel experimentieren. Und das sind ja Sachen, die kann ich alle aktiv entscheiden, wenn ich weiß, worauf ich optimiere.
Da hast du gerade auch was Interessantes angesprochen. Es gibt ja durchaus diverse Unternehmen und Unternehmensbereiche, die saisonal einen hohen Bedarf an Arbeitskräften, an Ressourcen haben, um eben Projekte stemmen zu können, weil genau in diesen Zeiten viel Umsatz gemacht wird und an anderen dann wiederum nicht. Da gehört dann also auch eine geschickte Umplanung dazu, dass man so sagen kann, dass die Auslastung, ich meine, man weiß ja, da kommt man nicht drum um, die Auslastung wird dann in diesem einen Quartal steigen, so oder so.
Zumindest mal, man kann es ja versuchen zu steuern. Also da ist ja der Prozess, du legst ja für alle Quartale eigene OKRs fest und zwar immer wieder. Und wenn du dann weißt, im Weihnachtsquartal sind wir vor allen Dingen operativ eingebunden, dann versuche ich da natürlich keine Sonderexperimente zu machen, keine neuen Apps zu launchen und solche Sachen, sondern versuche mich voll auf den operativen Teil zu konzentrieren. Und möglicherweise sollen wir das mal in einem E-Commercer gelöst. Dann helfen vielleicht sogar andere Abteilungen mal mit, und zwar in Bereichen, in denen sie sonst eigentlich gar nicht angesiedelt sind, zum Beispiel kurz nach Weihnachten Pakete packen. Könnte man ja auch unterschiedliche Abteilungen fragen, ob sie Lust und Sympathie haben, das mal ein paar Tage zu machen, weil man extrem hohe Spitzen hat. Und so lässt sich das natürlich extrem gut lösen, wenn ich das im Vorfeld weiß und diskutiere. Dann kriege ich dafür auch Lösungen und OKR hilft dir, auf das globale Optimum zu optimieren. Sonst fragst du ja jede Abteilung, und was habt ihr so dieses Quartal vor? Und dann entscheidet jede Abteilung für sich selber. Was wir versuchen ist, die Ressourcen nicht auf das lokale Optimum, nämlich das ist das Beste für die Abteilungen zu optimieren, sondern auf das globale Optimum. Was ist denn das Beste für die gesamte Company? Und dann kommen vielleicht auch manchmal solche cross-funktionalen Ziele raus, die vielleicht sonst nicht rausgekommen wären.
Es ist ja oft so, dass Abteilungen, speziell jede einzelne Abteilung für sich ihre die Ziele festgelegt bekommt. Also nicht übergreifend aufs Gesamte, sondern jede Abteilung kriegt so, jetzt habt ihr in diesem Jahr 40 Projekte zu machen, wo man jetzt keinen Einblick daran hat, wie es in anderen Abteilungen aussieht.
Das würde der OKR-Prozess auch lösen, weil du dadurch alle Abteilungen und die Geschäftsführung zusammen für ein oder zwei Tage, wir glauben zwei sind erforderlich in der Regel, in einen Raum packst und alle Themen durchgehen lässt. Das heißt, jede Abteilung hat genaueste Transparenz darüber, was machen denn eigentlich die anderen, was wollen denn die von mir und warum überhaupt. Und wir lösen diese globale Optimierungsfrage dadurch, dass wenn jetzt zum Beispiel deine Abteilung was von meiner will, ich aber nicht mehr genug Ressourcen dafür habe, um einfach ganz normal sagen können, ja, mache ich auf jeden Fall gerne, kein Problem, dann kommen wir in diesen Trade-off. Und dann müssen wir sagen, ich könnte jetzt dein Team mit dem Ziel unterstützen, dafür kann ich aber ein anderes Team bei ihrem Ziel nicht mehr unterstützen. Und jetzt ist die Frage, was bringt uns denn mehr? Und dann sind alle bei dieser Entscheidung dabei. Das heißt, du kannst deine Argumente vortragen, was rauskommt, wenn wir dich unterstützen. Die andere Abteilung kann ihre Argumente vortragen, was rauskommt, wenn wir sie unterstützen. Dann gucken wir als Gruppe da drauf und sagen, wenn A und B nicht geht, dann ist die Frage A oder B, was bringt uns als Gruppe am meisten, also als Gesamtunternehmen? Und dann kommt vielleicht B raus. Und dann waren alle bei der Entscheidung dabei, tragen sie mit und kommen dann auch damit klar, dass man vielleicht in dem Quartal keine Unterstützung kriegt, weil was anderes wichtiger war.
Und wie oft sollte man das machen? Immer zum Kickoff eines Projekts oder regelmäßig? Nee,
einmal im Quartal.
Einmal im Quartal.
Mhm. Da werden alle Ressourcen quasi übereinander gelegt und die Engpässe geklärt. Und damit wird dann auch für die nächsten 3 Monate quasi klar gemacht, wir arbeiten an diesen Dingen und an diesen Dingen arbeiten wir nicht. Natürlich kann es vorkommen, dass während des Quartals sich Dinge ändern. Und dann ist aber die Logik hier, dass man in den wöchentlichen Abstimmungsmeetings die Diskussion aufmacht, macht es jetzt Sinn, dass wir Thema B, für das wir uns entschieden haben, gegen Thema C austauschen, aber auf gar keinen Fall Thema C anfangen, ohne darüber zu diskutieren, was das denn für Auswirkungen auf die Ziele hat, die wir eigentlich uns schon vorgenommen hatten.
Also regelmäßige Reviews sind unverzichtbar und das A und O dieser ganzen Strategie auch.
Ja, absolut.
Dann jetzt nochmal so zusammengefasst, also wenn man jetzt hergeht und eine vernünftige Strategieplanung bei begrenzten Ressourcen angehen möchte, was sind da die konkreten Schlüsselfragen und die notwendigen Schritte, die man dafür gehen müsste?
Jetzt machst du nochmal eine spannende Ebene auf, weil die Strategieebene ist über der Zielebene. Das, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir aus einer Zusammenfassung nicht noch ein komplett neues Fass aufmachen. Ich kann das mal so zusammenfassen. Es braucht eine klare Vision, eine klare Mission und schlüssige Strategien. Das ist der Rahmen, auf dem man sich orientiert, damit man am Ende über Ziele überhaupt diskutieren kann. Und Strategien meinen nicht Commodity-Aussagen in PowerPoint, wo es heißt, unser strategisches Handlungsfeld ist gute Mitarbeiter finden oder Digitalisierung, sondern wirkliche Aussagen, in welche Richtung wir unsere Energie investieren und in welche nicht. Und wenn wir das haben, dann legen wir alle möglichen Ziele auf einer Ebene von 3 Monate nebeneinander, sagen, okay, was bringt uns denn am meisten auf diesen Vektoren, diese Strategien am weitesten nach vorne und sortieren die Themen so lange, bis irgendjemand sagt, stopp, hier geht nicht mehr rein. Und dann haben wir das in Form von unseren OKR-Sets sowohl für die Company als auch für die einzelnen Abteilungen und Bereiche so sortiert, dass das Puzzle bestmöglich ineinander passt und wir mit den Ressourcen, die wir haben, das Beste rausholen und die Company am weitesten nach vorne bringen. Und dann hast du keinen Ressourcenmangel mehr, sondern dann hast du aus den Ressourcen, die du hast, das Beste rausgeholt. Und das wäre die Logik dahinter.
Dann vielleicht nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Also was braucht man grundsätzlich für die Planung jetzt nach dem OKR-Prinzip? Also wie sollte man dann an ein frisches Projekt immer rangehen?
Genau, also Leitbild, Pyramide, Vision, Mission, Strategie gibt den Rahmen. Dann weißt du, okay, was wollen wir denn mit diesem Projekt eigentlich erreichen? Und das heißt, wir müssen jetzt hier unsere Outcomes definieren, und zwar immer so, dass sie innerhalb von 3 Monaten realisierbar sind. Also das ist die größtmögliche Perspektive. Wenn ich was habe, was potenziell länger dauert, muss ich es halt so klein schneiden, dass ich innerhalb der 3 Monate schon irgendwas Sinnvolles damit anfangen kann. Und das ist dann quasi dieser MVP-Gedanke oder die Grundidee von Agilität in Anwendung. Also das heißt ja, wenn ich irgendwann mal ein Auto bauen will, bin ich ja gut beraten, nicht 3 Jahre lang zu planen und dann zu gucken, wie man das macht, sondern in 3 Monaten mal mit einem Brett, mit 4 Rädern und einem Seilzug einen Berg runterzufahren und zu gucken, funktioniert das, komme ich voran? Und unten habe ich dann festgestellt, Bremsen wären ganz geil gewesen. So, das ist ja die Logik, und die versuchen wir mit OKRs eben auch zu übersetzen auf diese Projektlogik, zu sagen, okay, was können wir denn in den nächsten 3 Monaten an Benefit generieren, an Learnings daraus ziehen, und wie können wir denn danach eben feststellen, genau wie du sagst, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg und sollten wir hier überhaupt weiterfahren? Und das muss ich ja eben in diesen Objectives so formulieren, dass die am Ende realisierbar sind und ich auch dann entweder damit Nutzen stiften konnte oder was lernen konnte. Und so hangelt sich quasi das, was ich vorher Projekt nannte, in OKRs von Quartal zu Quartal und von Benefit zu Benefit, den ich von OKRs, also als Objectives eben formuliere und daraus dann entsprechend entscheide, wie mache ich weiter, was habe ich gelernt, wo muss ich anpassen und so weiter.
Okay, gut, dann auf jeden Fall danke für deine Ratschläge. Du hast es ja schon gesagt, jetzt könnten wir wahrscheinlich noch locker eine weitere halbe Stunde über die Strategieebene alleine reden.
Auch Tage.
Aber ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle erstmal vorläufig Schluss machen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe trotzdem, Sie haben da jetzt einige interessante Eindrücke und auch Ideen mitbekommen, wie Sie künftig so an Projektplanung rangehen können. Wenn Sie Erfahrungen schildern möchten oder wenn Sie irgendwie noch eigene Rückfragen haben, Sie können gerne sich bei uns melden. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an business-services@heise.de. Ich kann auch gerne Fragen und Anfragen an Marco Alberti weiterleiten. Wie gesagt, er ist Inhaber und Gründer eben von Murakami, murakami.com, hinten mit Y, nicht mit I. Und ansonsten vielen lieben Dank, Marco, für deine Eindrücke und für deine Schilderungen und Ausführungen. War sehr spannend zuzuhören.
Sehr gern.
Ich glaube, wir werden auch noch in Zukunft weitere Themen hinsichtlich Projektplanung und Ressourcenplanung haben. Ich darf mich auf jeden Fall recht herzlich jetzt verabschieden, auch bei unseren Zuhörern. Und ich hoffe, Sie auch in Zukunft bald mal wieder zu einer weiteren Folge von Heise Meets begrüßen zu dürfen. Vielen Dank nochmal und auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.